Ja, hallo zusammen. Cool, dass ihr da seid. Ich bin Flo und ich erzähle euch heute was über Musikvideos durch KI, von den Modellen, die es gerade so gibt, was man damit machen kann und was es dabei vielleicht auch so zu bedenken gibt. Wir probieren heute auch eine Live-Demo, also ich brauche gleich euren Input, aber wie es mit Live-Demos so ist, ne? Wir schauen mal, wie es wird. Alles klar. Ganz vorweg, so, worum soll es heute so gehen? Die ideale AI-Musikvideo-Pipeline, die stellt man und haben wir uns auch so vorgestellt, dass man halt irgendwie, ne, einen Datensatz von Musikvideos hat, man trainiert irgendwie ein Modell und am Ende, tada, Profit, man bekommt tolle Musikvideos raus. Heute soll es darum gehen, warum das nicht ganz so einfach ist und was es da so für Hügel gibt. Das heißt, wir fangen gleich mal schon mal an mit der Live-Demo, um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, wieso der Stand heutzutage so ist. Dann möchte ich erklären, wie das funktioniert und was hinter Generative AI steckt. Das Buzzword ist ja spätestens seit ChatGPT überall zu hören. Und ich möchte auch darüber sprechen, was noch nicht so funktioniert. Und ganz so nebenbei sprechen wir auch noch über Ethik und KI. Das ist ja ein Thema, was aktuell eventuell ein bisschen unterbelichtet und beleuchtet wird. Genau. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich mich selber und ein paar Leute, die einfach KI-Musikvideos cool finden. Wir machen seit einem knappen Jahr, machen wir das mit mehr Energie. Vorher, die Jahre davor, haben wir einfach immer mal uns auf Twitter zusammengefunden und ein bisschen rumgespielt damit. Das heißt, es ist jetzt nicht nur meine Arbeit, die ich hier heute zeige. Genau, noch ein Disclaimer vorweg, die Definition von KI, das muss man immer, finde ich, am Anfang dazu sagen, weil immer die Begriffe so inflationär und komisch durcheinander benutzt werden. Wenn ich von KI spreche, dann meine ich die allgemeine Technologie, menschliche Intelligenz nachzuahmen. Bei maschinellem Lernen meine ich das Muster erkennen aus Daten und bei Deep Learning meine ich tiefe neuronale Netze, also das, was dann der fancy Shit ist. Genau. Ich will noch mal ein paar Momente ausholen, wenn wir jetzt heute auch ein paar Mal darüber sprechen werden, was eigentlich Kreativität ist und was den Mensch von der Maschine unterscheidet. Und das fängt meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung nach an mit Vannevar Bush und diesem schönen Gerät. Weiß jemand zufällig, wie das heißt? Hat einen ziemlich geilen Namen. Das war ein Gerät, das sozusagen wie so eine Art Zeitung auf User-Input reagieren konnte und dann relevante Artikel hochladen konnte und hieß Memex. Oder Memex wahrscheinlich akkurater, aber trotzdem ziemlich cool. Und dann ging es über die 60er weiter mit immer mehr Tools, den Anfängen von Interaktionen aus verschiedenen Sachen wie dem Sketchpad sind dann Dinge entstanden, Tools für uns wie die Maus. Und es ging immer wieder darum, dass man Sachen am Computer gemacht hat, die man vorher eher den Menschen vorbehalten hat. Und mehr und mehr eben sind es Werkzeuge geworden für den Menschen, kreative Sachen auszuleben am Computer. In den 70ern ging es dann los, dass auch mal mit Musik experimentiert worden ist. Da geht es jetzt um Musiksynthese, also noch nicht um Video oder Bild, aber eben darüber ein quasi komplett Musik algorithmisch herzustellen. Und das klingt ehrlich gesagt ziemlich mies, deswegen spiele ich euch das jetzt nicht vor. Aber daher, also man probiert das jetzt schon halt über 50 Jahre. Genau, dann ging es los in Ende der 70er mit so Visualisierung von Mathematik und Mandelbrot haben die meisten von euch sicherlich schon mal gehört und da ging es eben dann los, dass man gesagt hat, hey, wir haben hier eine Formel oder irgendeine Funktion, die kann irgendwas berechnen, wie können wir die visualisieren und im Falle von Mandelbrot, gut, das ist mein Mathe ist auch schon wieder ein bisschen her, ich glaube, da geht es um divergierende unendliche Reihen oder so und da sagt man dann aber im Grunde, wenn das eine mathematische Eigenschaft hat, zum Beispiel es konvergiert oder es konvergiert nicht, dann wird es eben in die eine oder andere Richtung eingefärbt und dadurch, dass es eine unendliche Reihe ist, kann man das einfach laufen lassen, die Berechnung. Und damals haben es die Computer eben gerade hergegeben, dass man dann coole Visualisierungen machen konnte mit wenigen Zeilen Mathe. Genau, daraus ist in den weiteren Jahrzehnten dann algorithmisch-generative Kunst geworden. Das heißt, man hat quasi Mandelbrot ein bisschen weitergedacht und gesagt, warum nur eine Funktion nehmen? Warum nicht verschiedene Funktionen miteinander verbinden und mehr händisch dazugeben? Also zum Beispiel Farben selektieren und Sachen miteinander mischen und experimentieren. Ziemlich cool, gibt es auch bis heute noch total tolle Kunst mit, aber ist extrem aufwendig. Also da kann man zum Teil Tage rumdoktern, bis man einen einzigen visuellen Output hat. Genau, demgegenüber habe ich hier nochmal so ein Bild gemacht, KI 2015. Ich will heute gar nicht so einen groben Überblick über die gesamte KI-Welt geben, aber so um 2015. Ja, war KI eher so ein Spielzeug, ne? Konnte ein paar Sachen. Maschinelles Lernen hat da schon größere Fortschritte gemacht, aber KI im Allgemeinen war noch ziemliches Spielzeug. Und jetzt mal so, wir kommen mal einen Schritt näher ran an das, worüber wir heute sprechen. Wir wollen zum Beispiel Menschen generieren 2014 und kommen da eher an so Horrorfilme ran. Also man kann schon erkennen, dass das Menschen sein sollen, aber ja, mehr vielleicht auch nicht. Sieht ziemlich grausig aus. Dann, 3 Jahre später, ging es dann schon eine Ecke besser hin. Das ist aber jetzt noch so dieses Level, wenn man da flüchtig drüber schaut, dann sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Aber bei genauerer Betrachtung sieht man, dass die KI da noch total mit Kohärenz Schwierigkeiten hatte. Ohrringe, Seitensymmetrien, Augenfarben, das hat vieles noch nicht geklappt. Und dann kam plötzlich, ich springe jetzt natürlich ein bisschen schneller durch die Zeit, aber letztes Jahr, da kam dann DALL-E 2 raus mit als Text-to-Image-Modell. Das heißt, ich gebe einen Text rein und sage zum Beispiel, ich habe einen Astronaut im Weltall auf einem Pferd, und plötzlich kann ich Bilder generieren, die, ja gut, da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt schon einen Menschen überzeugen könnte, dass das irgendwie von einem, nicht von einem Computer gemacht ist, aber es kommt zumindest schon mal eine Ecke näher ran. Und was wir uns eben letztes Jahr gefragt haben dann ist, es gibt irgendwie Image und die Textwelt, und das sind ja auch Riesenmärkte und da macht man total viel. ChatGPT zuletzt, ja, die Zahlen, die da immer rumgeschmissen werden, sind ja mittlerweile gigantisch. Aber eben der Videobereich, der hat sich schwer getan, weil da eben einige Hürden, über die wir gleich sprechen, dabei sind, die nicht so trivial sind. Und bevor wir jetzt hier in den Exkurs einsteigen, will ich mit euch einmal schon mal anfangen, weil das Ding bei einer KI-Videogenerierung ist halt, dauert noch ein paar Minuten. Also ich kann das nachher jetzt nicht so in Echtzeit machen. Deswegen zeige ich euch hier mal schon mal vorweg jetzt unser Tool. Und wir können ein paar Durchläufe machen heute, aber ich brauche euren Input. Das soll ja hier live sein. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe hier einen MP3 hochgeladen, das sieht man oben. Damit es nicht so lange dauert, habe ich jetzt nur einen kleinen Teil selektiert. Und jetzt können wir hier ein paar Sachen eingeben. Das Postfix, das ist quasi unser Stil fürs ganze Video. Also hier könnten wir zum Beispiel eingeben, Stil von Van Gogh, oder können auch irgendwas mischen. Und bei den Stories können wir sagen, was soll sozusagen gezeigt werden? Soll das jetzt eine Katze sein oder ein Hund oder eine Mischung? Und damit das, ja, das brauche ich jetzt von euch. Also wir fangen mal an mit einem Postfix. Genau, ja, da möchte ich, soll, nochmal? Steampunk, okay. Okay, und dann brauche ich jetzt 3 Story-Elemente. Katze und? Schildkröte. Also war das Katze oder noch was anderes? Winkelkatze. Also ich muss auf Englisch machen, deswegen musst du mich korrigieren, wenn ich es jetzt nicht akkurat übersetze. Aber ich weiß nicht, gibt's da in Englisch einen besseren Begriff als Waving Cat? Okay, googelt mal. Und dann brauche ich noch eine 3. Sorry? Hackermann. Okay, dann brauche ich trotzdem noch 1. Nochmal Bunny?
Dein Hacker Bunny sollte 3 sein.
Ach so. Ja, vielleicht machen wir noch mal einmal was anderes. Sorry, ich mache das Hacker-Bunny. Lassen wir jetzt einfach so, aber. Okay, machen wir beide. Mache ich hier noch ein bisschen länger. Und das ist Sleeping Bag, ne? Okay, Hammer. Okay, gut. So, jetzt haben wir noch ein paar Parameter und so ein paar Modi, die wir selektieren. Aber ich mache jetzt erstmal hier Generate, dann darf er schon mal arbeiten, während wir weitermachen. So, und wir waren ja gerade dabei bei dieser Landschaft vom, also hier, warum gibt's kein Video? Und da gibt's ein paar ganz triftige Gründe. Wenn man so in die Forschung von KI schaut, dann gibt's, es gibt natürlich mehr große Player, aber so habe ich das jetzt mal zusammengefasst. Es gibt Unis und es gibt 2 Firmen, OpenAI und DeepMind. Und was alle gemeinsam haben, ist, alle haben tolle Ideen. Was alle nicht gemeinsam haben, ist Funding. Und was leider bei KI-Modellen eine sehr große Rolle spielt, vor allem wenn man die großen Modelle trainiert, ist Funding. Deswegen ist es eben so, wenn man jetzt heute von ChatGPT und so hört, das ist meistens eben OpenAI oder DeepMind, die dahinter sind. Oder irgendwelche anderen Riesenfirmen. Und jetzt spezieller im Text-to-Image-Bereich, also ich gebe Text ein und ich bekomme ein Bild raus. Da gibt es eben bis letztes Jahr im Sommer, war DALL-E 2 von OpenAI absolut unangefochten und hat eben diese tollen Bilder, wie zum Beispiel den Astronauten auf dem Pferd, produziert. Aber dann kam plötzlich aus dem Nichts, wirklich mit, also für die meisten von uns mit ein paar Tagen Vorankündigung, Stability AI und Stable Diffusion, und die haben eben Open Source ein Modell trainiert, was äquivalent ist oder zumindest sehr ähnlich zu DALL-E 2, und eben nichts kostet, was man hier einfach runterladen kann. Ich glaube, es ist 4,8 Gigabyte groß oder so, kann man sich bei sich lokal laufen lassen. Und anstatt plötzlich dazu genötigt zu sein, eben ein paar Cent an so einen Konzern treten für jedes Bild, kann man sich eben die Trainingskosten sparen. Die $600,000, die die angegeben haben, das ist quasi für den letzten einen Trainingsdurchlauf. Also wenn man sowas jetzt selber und nicht genau weiß, wie man es perfekt trainiert, dann wird man eher im Bereich vieler Millionen sein. Also das ist wirklich nicht so einfach nachzubauen. Deswegen großer Schatz für uns, dass es das jetzt eben als Open Source Möglichkeit gibt. Genau. Was hat das jetzt gemacht, dass Stable Diffusion rauskam? Stable Diffusion gibt uns plötzlich die Möglichkeit, dass jeder einfach was runterladen kann, eingibt Hamburg bei Van Gogh und dann kommt so ein Bild wie hier oben rechts raus. Löst natürlich jetzt noch nicht komplett die Videoproblematik und das haben wir eben mit diesem Projekt versucht, auch für Musikvideos zu machen. Das heißt, wie wir eben gesehen haben, oder ihr habt es nicht gesehen, aber ich habe es vorher gemacht, in Musik reingeladen, MP3 und dann gibt man was ein, wie zum Beispiel hier 3D Render Island und dann kommt ein Video raus. Die Idee davon ist natürlich, dass man das nicht nur dabei belassen will, sondern auch ein paar mehr Features, wie zum Beispiel Zooms und andere Effekte reinbauen will. Und ich zeige euch hier mal ein Video, wie das letztes Jahr, so nach den ersten, oder im Herbst, so nach einigen Versuchen aussah. Gucken wir mal, ob das jetzt... Genau, also was ihr jetzt hier gesehen habt, ist diese Eingabe von eben, also 3D Render Island. Und was jetzt passiert ist, wenn ich hier irgendwo stoppe, dann habe ich hier eben ein Bild, bei dem das Modell, also Stable Diffusion, die Eingabe bekommen hat, 3D Render Island. Und wenn man das wieder und wieder macht, je nachdem, also da gibt es eine gewisse Noise, die reingegeben wird, kommen immer andere Ergebnisse raus. Und die Idee, jetzt eben ein kohärentes Video zu erzeugen, ist, dass man die Übergänge nicht komplett trivial macht. Ich werde nicht jetzt irgendwie 24 Frames, 24 ganz verschiedene Bilder generieren, sondern da müssen wir uns eben was überlegen. Da kommen wir gleich zu. Aber das ist erstmal so right off the bat, mit ein paar Techniken sozusagen schon mal möglich gewesen. Genau, wir haben jetzt hier, habe ich mal so ein paar mehr Clips noch, wie was man sozusagen rausholen kann, wenn man die Musikübergänge, wenn man da so ein paar Sachen reinschneidet und wenn man einfach verschiedene Stile eingibt, dann sieht das ungefähr so aus. Genau. Jetzt hat man sich vielleicht gefragt, so ein bisschen, wo kommen jetzt die sozusagen diese Visualisierung her, also wo diese Übergänge. Und da schauen wir gleich mal auf die Effekte hier. Wenn wir gucken mal, ist schon fertig geworden, das erste Video. Sehr gut. dann machen wir das mal kurz eben. Nochmal zur Erinnerung, also wir wollten im Style von Steampunk sollte ein Toaster, dann eine Turtle, dann Hacker Bunny und dann Hammock kommen. Schauen wir mal. Okay, der Hammock hat am Ende nicht mehr geschafft, da habe ich ihm wahrscheinlich nicht zu viel Zeit gegeben, aber ist doch schon mal gar nicht so schlecht, oder? Also, genau. Ja. Ich nehme mir einfach mal einen anderen Song-Ausschnitt und dann machen wir mal das gleiche nochmal. Dann brauche ich jetzt einfach neue Themeninhalte hier. Ich mache mal ganz bisschen weniger. Genau, erstmal brauche ich das Wichtigste, den Postfix wieder. Was soll der übergeordnete Style sein? Kaleidoskop, sorry, ich habe. Oh Gott, Leute, mein Chef. Ist das so richtig?
Ja.
Okay. Nächstes? Ja, top, ja. Da ist noch ein Wort.
Toothbrush.
Was typische Lösung.
Nochmal? Vulkan. Könnt ihr es weitergehen?
Vulkan.
Data
Alpha. Und noch ein letztes. Sorry? Ich greife es hier schon ein bisschen vor. Ich nehme hier mal einen anderen Modus, Latent Blending, der ist ein bisschen smoother, kommen wir gleich zu. Und jetzt können wir auch mal einen Effekt versuchen. Was ihr jetzt eben gesehen habt, ist ja so ein paar von diesen Übergängen. Zum Beispiel, wo kommt jetzt ein Zoom her? Und das ist jetzt was wir custom eingebaut haben. Wir haben quasi gesagt, okay, im Idealfall würde man einzelne Instrumente oder so richtig einzelne Musikeffekte erkennen. Wir haben es ein bisschen runtergebrochen auf verschiedene Tonlagen. Also wenn ich jetzt sage Low-Effekt, dann geht es quasi, auf den niedrig schwingenden Ebenen eine Frequenz da ist, dann kann ich hier jetzt einen Effekt sagen. Wir nehmen jetzt einfach mal Zoom, weil bei den Rotations könnte dem einen oder anderen schlecht werden, wenn sich das so kugelt, also mir zum Beispiel. dann machen wir hier mal einen Zoom von 1. Genau, und dann machen wir hier mal Generate und dann können wir wieder weitermachen. Genau. Wie ihr hier seht, wir haben eine Webanwendung gebaut, die kann man sich theoretisch auch hier anschauen. Ja, die ist, find ich auch jetzt gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, die wurde vor ein paar Tagen in Brasilien entdeckt und wir haben seitdem so unfassbar viele Leute darauf, dass wir da, ich glaube, wir haben im Moment 600 Leute in der Warteschlange, weil wir jetzt kein Geld haben für irgendeine große Cloud-Kapazität. Deswegen wird das ungefähr 8 Stunden dauern, bis dann die Queue durchgearbeitet ist. Deswegen können wir das nicht live in dem Tool machen, deswegen gehen wir hier in die lokale Beta-Environment. Die Brasilianer, genau. So, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück zum Stand 2021, also vor Stable Diffusion, und ihr könnt ja mal gucken jetzt bei dem Video, also das war noch eines unserer Experimente, was da für ein Pattern drin ist. Sorry, dass es jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Er hat irgendwie nicht bei dem richtigen Moment angefangen. Er sollte eigentlich irgendwie schon bei 40 Sekunden starten. Genau. Und was man aber hier hoffentlich sehen konnte, war, dass sozusagen immer wieder die gleichen Muster im Video sind. Also in dem Fall ist es so eine Art Turmgebilde und immer so drei Streifen und immer so eine Art wie so Wellenbewegung. Und das war eben ein Problem von älteren Modellen, die haben schon eigentlich ganz Musikreaktivität, hat man jetzt vielleicht gesehen, so dass die Übergänge werden schon gesteuert von der Musik, also das hat schon geklappt einigermaßen, aber eben diese Text-to-Image-Modelle, die haben total Schwierigkeiten gehabt damit, visuell wechselnde Sachen zu zeigen. Also sie haben immer ihre Muster gehabt und die hat man nicht rausbekommen. Und das ist das Tolle an Stable Diffusion, dass man diesen Noise rausbekommt. Das ist jetzt macht gleich dann mehr Sinn, wenn wir uns mal anschauen, wie es ein bisschen direkter funktioniert. Ich komme zurück zu unserer idealen Pipeline. Wir sind immer noch dabei, dass wir irgendwie bei Schritt 3 nicht genau wissen, wie es geht. Wir greifen da auf Stable Diffusion zurück, aber wir merken quasi, es reicht nicht, ein Text-to-Image-Modell zu haben, was alles macht, sondern wir brauchen eine Kaskade an Netzwerken, die verschiedene Dinge macht. Musikreaktivität muss sich separat steuern von Text-to-Image-Modellen. Und deswegen gibt es jetzt eben eine Pipeline, die wir bauen. Die dröseln wir gleich noch ein bisschen mehr auf, aber im Grunde funktioniert die Pipeline so. Wir haben ein neuronales Netzwerk und das extrahiert aus der Waveform, also aus dem rohen MP3, was ich hochlade, irgendwelche Dinge. In unserem Fall jetzt Rhythmus und Atmosphäre. Und dann haben wir jetzt Rhythmus und Atmosphäre erstmal irgendwie rumliegen, aber jetzt brauchen wir noch irgendwie diese Textbeschreibung, damit ich diese Text-to-Image-Modelle füttern kann. Und da lassen wir uns von einer anderen KI helfen. In dem Fall, mittlerweile benutzen wir ChatGPT, vorher waren es halt andere GPT-Varianten. Und dem sagen wir quasi, okay, du hast jetzt diesen Rhythmus und Atmosphäre, zum Beispiel ist der Rhythmus jetzt irgendwie groovy und die Atmosphäre ist warm and summer. ChatGPT schreibt doch dazu mal ein Screenplay. Und damit habe ich plötzlich eine ausführlichere Textbeschreibung, die ich dann in ein Text-to-Image-Modell füttern kann. Dazu kann ich dem User dann eben noch sagen, okay, gib mir eine Meta-Beschreibung, dieses Postfix, ne, und sag dann irgendwie sowas wie Leonardo da Vinci und dann habe ich im Idealfall ein fertiges Video. Das ist einmal die High-Level-Pipeline. Um da ein bisschen mehr reinzukommen, was habe ich sozusagen noch für kleinere Modelle? Ich habe zum Beispiel ja noch so Sachen wie Interpolation, weil, habe ich ja vorhin schon gesagt, so ich kann natürlich jetzt 24 Frames generieren für jede Sekunde, aber erstens ist das sehr zeitaufwendig oder rechenaufwendig. Es ist, sieht vor allem aber total schlimm aus, weil sich dann viel zu viel verändert. Ich brauche also noch irgendwas in Richtung Interpolation, was einigermaßen gut aussieht. Und wer diese Modelle selber mal benutzt hat, es ist total schwierig, die vernünftig laufen zu lassen mit einer hohen Auflösung. Das heißt, ich brauche noch irgendein System, um die Auflösung nachher hochzubekommen, dass man sich das normal anschauen kann. Genau. Darüber hinaus gibt es dann eben bei Image Generation noch ein paar extra Features, die man einbauen kann. Man kann zum Beispiel mit mittlerweile relativ wenigen Bildern, zum Beispiel hier von einer Sängerin, Sarah, vergessen wie der Nachname ist, haben wir einfach ein paar Images genommen, haben gesagt, so hier ist ein quasi ein feingetuntes Modell auf die und damit wird quasi jede Person, die nachher im Video aussieht, ist eine Sarah. Und dann kann ich, wenn man rechts in diesem Mini-GIF da sieht, kann ich also das auch zuschneiden. Also man muss es nicht als so gesamte Rohpipeline belassen, sondern man kann feintunen. Genau, jetzt nochmal kurz ein bisschen mehr ins Detail, wie jetzt so ein Pre-Processing funktioniert, also diese Anfangsschritte. Wir haben jetzt diesen Song als Raw Waveform und jetzt wollen wir irgendwie diese Tags erstellen. Dann wollen wir irgendwas übergeben an GPT, damit es was schreiben kann. Und dann wollen wir noch Frames generieren und interpolieren. Wie das jetzt funktioniert ist, ihr seht hier auf der linken Seite die Waveform. Gut, die hat jeder schon mal so gesehen. Und dann machen wir daraus ein Taggram. Ein Taggram heißt quasi, wir haben, ich glaube, im aktuellen Taggram sind so 110 verschiedene Features drin. Und diese Features können unterschiedlich ausgeprägt sein. Es sind vielleicht ein bisschen klein zu lesen, aber da steht zum Beispiel sowas drin wie Female, Singing, Chillout, Jazz, Synth und so. Und im Grunde ist das eine Heatmap. Also ihr seht die helleren Stellen, das ist sozusagen dieses Taggram erkennt in der Musik mehr dieses Feature, zum Beispiel jetzt am Anfang eher soulig und slow. Und was wir dann machen können, ist mit dem Algorithmus zu sagen, okay, wo sind denn Cluster, also wiederkehrende Ansammlungen von den gleichen Tags. Und diese Cluster jetzt rechts im Bild, daraus kann man da einen Song quasi in verschiedene Segmente ja, clustern. Also haben wir zum Beispiel jetzt einen Cluster am Anfang, das aus Soul, Slow, Drums, Female Singing besteht. Und damit kann man dann übergehen, diese diese gelb gesetzten Marker hier, das sind sozusagen diese Clusterübergänge, wo dann die KI sagt, okay, zwischen hier und hier ist die Musik ein Abschnitt. Deswegen wollen wir auch visuell im gleichen Abschnitt eben ähnlich bleiben. Genau, diese Cluster, die übergeben wir jetzt an GPT und da machen wir jetzt Clip-Guided Sampling und Re-Ranking. Das könnt ihr nachher in den Fragen sagen, ob euch da mehr zu interessiert, aber im Grunde sagen wir einfach, schreib uns eine Story dazu. Man kann GPT ja mittlerweile relativ gut primen, also kannst ihm vorher sagen, mach es als Prompt Engineering für ein Text-to-Image-Modell. Und dann kann ich aber jetzt aus diesen Cluster-Tags, kann ich Cluster-Sätze machen. Und wir machen jetzt ja gerade relativ simple Eingaben, sowas wie eben ne, Bathtub oder Turtle. Aber wer selber schon mal gepromptet hat, weiß, es ist halt besser, wenn man diese Prompts engineert. Also wenn man noch dahinter macht, 4K, High-Resolution-Painting, High-Octane-Render, keine Ahnung, da kann man beliebig eben lang werden. Und das will man natürlich nicht selber machen als Mensch, sondern das lässt man dann eben GPT machen. Und das soll das eben ausfüllen. Also je besser man diese Szene beschreibt, desto mehr wird davon auch repräsentiert. Ihr habt ja eben auch gesehen, die Objekte, die waren ziemlich leer im Raum so. Ne? Also dieser Toaster, der steht da, auf dem, weiß nicht, ob der auf dem Tisch stand oder so, aber es war wirklich einfach nur ein Toaster. Das ist, wenn man jetzt ein richtiges Musikvideo haben will, ja ein bisschen lame. Also man will ja ein bisschen mehr Content haben. Und genau, dafür machen wir also dann, dafür nutzen wir GPT. Und dann kommt Stable Diffusion ins Spiel. Jetzt haben wir ja diese Texte und da geben wir alles rein. Da kann man wirklich einfach alles reinschmeißen. Wir haben also unsere Tags, wir haben die Effekte, zum Beispiel das mit dem Zoom und wir haben die Szenen von vorher und dann geht's eben immer so weiter und das Stable Diffusion, zack, da haben wir unser erstes Bild. Das habe ich ja eben schon gesagt, so wir haben müssen irgendwie auch interpolieren und was wir da machen, ist, man hat, wie Interpolieren eben funktioniert, man hat zwei Bilder und befüllt in der Mitte die Bilder irgendwie. Da gibt es verschiedene Techniken, das hier ist jetzt Image-to-Image, wo man einfach versucht, einen relativ smoothen Übergang zu machen. Ich zeige euch hier aber mal ein Beispiel. Genau, wie, so, sorry, das nochmal ganz kurz nur. So, das ist jetzt eben eine Interpolierung. Ihr seht, das ist jetzt Image-to-Image und das ist so unstet. Also ihr seht, dass das immer so ein bisschen wabert. Das ist auf die Dauer auch ein bisschen anstrengend anzugucken. Und stattdessen kann man auch eine andere Interpolierung, das heißt jetzt Latent Blending, zeige ich gleich, wie es funktioniert. Das sieht dann so aus. Thank you. Das sind eigentlich die gleichen Parameter und so weiter, aber einfach nur eine andere Art der Interpolierung zwischen den Bildern. Und damit kommen wir eben auf die richtigen FPS. Jetzt habe ich hier einmal was reingemacht. Also so funktioniert Stable Diffusion innen. Ich war mir jetzt nicht sicher, wie technisch wir heute werden wollen. Das ist vielleicht auch was nachher für die Bar. Ja, aber keine Ahnung, müsst ihr sagen, wie sehr wir da reingehen wollen. Ein bisschen mehr runtergebrochen, funktioniert Stable Diffusion so. Man hat am Anfang immer Noise. Also wenn ihr Noise hört, dann ist es wirklich einfach nur Neues in dem Kontext, einfach irgendwie random initialisiert. Und hier habe ich jetzt ein bisschen geschummelt, weil jetzt kann man sich fragen, woher kommt denn jetzt Predicted Noise? Das ist quasi das, wofür Stability AI ihre 600.000 für den Trainingsstep bezahlt haben. Die trainieren quasi Predicted Noise und damit, indem sie vorher gelabelte Bilder haben, also die haben dann in dem Fall sicherlich Millionen von Bildern gehabt, wo irgendwie gelabelt war Katze. Und da haben die quasi gelernt, was die erwartete Noise von Katzenbildern ist. Und wenn man jetzt eingibt, hier oben, ich habe ein Image und ich sage hier in diesem Schritt, gib mir mal eine Katze aus der Noise, dann wird diese Predicted Noise von der Katze abgezogen, aber eben nur mit einem kleinen Gewicht. Und das wird aber immer wieder und wieder gemacht. Und irgendwann habe ich eine Katze. Deswegen nennt man da diesen Prozess auch das Denoising. Also ich nehme quasi Noise raus, indem ich meine erwartete Noise abziehe. Und Latent Blending, um jetzt mal zu zeigen, wie so eine dieser Interpolationsschritte funktionieren kann. Was ich jetzt hier sehe, ist, ich habe links oben und rechts oben, habe ich meine beiden aneinandergelegten Frames. Also das sind die beiden Frames, die ich einmal generiert habe. Und mit Frames mache ich Noise, weil es ist das Stable Diffusion, also ich fange einfach mit irgendeiner random Noise an. Und dann mache ich dieses Denoising und anstatt am Ende einfach wie wild zwischen fertigen Bildern zu interpolieren, interpoliere ich zwischendrin schon zwischen der Noise. Das klingt erstmal vielleicht nicht so super intuitiv, weil was mache ich? Also ich interpoliere zwischen zweimal Noise, cool, habe ich wieder Noise. Aber wie man sieht, kann ich dann wieder zwischen der Noise und dem ursprünglichen Noise interpolieren und mir irgendwie sowas bauen. Unten habe ich plötzlich Frames, die, wie man eben hoffentlich gesehen hat, relativ smooth sind. Das ist so einer der Fortschritte aus den letzten, also Latent Blending ist jetzt 8 Wochen alt, nur mal so einen Eindruck zu geben, wir reden hier gerade über Forschung, die live passiert. Also das, vorher war es Image-to-Image, war alles hektisch und unstet. Irgendein Typ schmeißt was auf Reddit und plötzlich haben alle eine bessere Interpolierung. Genau, wir können mal zwischendrin gucken, ob das Video fertig ist. Das Video ist fertig. Wir haben gesagt, wir wollen Pixel Art und es soll ein Kaleidoskop, Bathtub, Toothbrush, Volcano, Data Highway und Bike werden. Puh. In 19 Sekunden, da hätte ich vielleicht ein bisschen längere Zeit einstellen können, aber schauen wir mal. Yay! Ja, also eine Sache, die man hier sehr schön sieht, wenn man dem nicht genügend Sekunden gibt, um sich, es entwickelt sich ja immer von einem Bild zum nächsten, wenn man dem nicht genügend Zeit gibt, sich so ein paar Sekunden zu entwickeln, dann ist es manchmal ein bisschen, weiß es halt selber nicht, was es machen soll, ne? Dann ist es ein bisschen random. Aber genau. Jetzt machen wir vielleicht noch einmal machen wir wieder am Anfang, weil da weniger so Übergänge sind. Dann machen wir nochmal das mit dem Zoom und weniger Szenen so. Und dann nochmal einmal einen Stil insgesamt, bitte. Nochmal bitte. Frida Kahlo, so. Kahlo. Okay, Stories. Sorry, kenne ich leider nicht. Nee.
Aha.
Aha, okay. Aha. Aha. Okay, was wollen wir sehen?
Freunde. Alkohol.
Okay, gut. Dann probieren wir das auch nochmal mit dem Zoom. Genau. Lassen ihn wieder rechnen. So, was ist sozusagen eine coole Sache, die auch noch geht, ist, man kann die Lyrics auch einfach direkt als Eingabe nehmen. Also ist ja eigentlich keine verkehrte Idee, dass man einfach sagt, warum mache ich mir überhaupt die Arbeit, irgendwas zu prompten? Warum nehme ich einfach direkt die Lyrics? Und wir haben das mal probiert mit so einem Song von Rob Cantor, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Actual Cannibal Shia LaBeouf. Das wird sehr schnell sehr blutig in dem Song. Aber wie man hier zum Beispiel an ein paar Frames reingepackt sehen kann, so Modelle, so Namen wie Shia LaBeouf oder Car in the Woods ist einer der ersten Keyframes, so das sowas kann man ganz gut visualisieren. Ich habe hier auch mal ein Video mitgebracht. Man wird sehen, dass sozusagen, also es sind ein paar viele Lyrics für die Visualisierung, aber ihr könnt ja mal sehen, ob ein paar von den Lyrics erkannt werden. Ich mache mal Untertitel an. You knowing what it is when we elevate. Taking us some time just to meditate. Open up your. Ups. Genau, also wie man da sieht, so. Huch, kann ich jetzt nicht. So. Wie man sieht, so ein paar von den Sachen visualisiert er nicht so gut, oder vielleicht auch gut. Also, Vasectomy bin ich jetzt ganz froh, dass wir das nicht gesehen haben. Aber sowas. Und auch manchmal denkt man sich, wieso hat er das jetzt nicht geschafft? Zum Beispiel Cash Cow klingt für mich jetzt als Mensch jetzt erstmal so leicht zu visualisieren. Aber das ist eben eine Sache, an der wir auch aktiv arbeiten. Das ist nicht so trivial, diese Kadenz zu finden. Also, manchmal sucht es sich eben Objekte, die es dann visualisiert und hat dann gar nicht Raum, bis der nächste Input kommt, genügend Dinge zu visualisieren. Also, das ist was, wo man damit rechnen kann, dass das in Zukunft immer besser wird, dass man einfach die Modelle dazu zwingt, alles zu repräsentieren, was an Input reinkommt und sich nicht so, im Moment entscheidet es sich eben häufiger. Was kommt als nächstes so an Features? Also etwas, was man jetzt wahrscheinlich eben auch sehr gut gesehen hat, zum Beispiel bei den Affen, ist so diese visuelle Kohärenz, damit struggelt das Modell noch. Also ein Affe schwebt halt einfach nicht halb links über einem anderen Affen in nichts über einer Hütte oder so. Und das ist was, wo es immer mehr Fortschritt gibt. Da kann man im Moment sehr viel machen mit Prompt Engineering, deswegen ist jetzt mit GPT-4 da auch zu erwarten, dass allein dadurch ein Schub kommt, aber auch die nächsten visuellen Modelle werden da viel machen. Ich habe ja mal ein Video mitgebracht, was so ein Experiment ist mit Techno-Ducks oder Techno-Enten, was zeigt, wo man theoretisch schon hinkommen kann. Das ist nicht so leicht kompatibel mit anderen Modellen, aber ich mach's mal an hier. Genau. Wenn man jetzt hier irgendwo pausiert, sieht man schon, dass das immer noch AI-Bilder sind, aber man hat wahrscheinlich eher gesehen, dass so diese Kohärenz von Bild zu Bild, die ist besser gewesen. Also man kommt mehr dahin, dass man sagt, okay, hey, das könnte tatsächlich ein realer Ort sein und nicht nur so ein AI-Hotspot. Ja, genau, eine Enten-Techno-Party. Genau, auch sowas wie Objektpermanenz. Also wir haben zum Beispiel auch so Möglichkeiten zum Kameraschwenk, aber wenn ich jetzt einmal mit der Kamera nach rechts schwenke und dann wieder nach links, dann ist halt alles anders. Und das ist was, wo es immer mehr Möglichkeiten gibt, Objektpermanenz einzubauen, was eben für ein Musikvideo, wie wir Menschen das machen, sehr, sehr hilfreich ist. Aber genau, ist eben noch nicht so einfach zu kombinieren. Auch Startbilder, dass man als Mensch sagt, so, ich habe ein Bild von mir selber, ein Selfie oder so, warum soll nicht dazu ein Musikvideo gemacht werden? Das ist grundsätzlich schon möglich, nur eben alles noch nicht eingebaut. Wo geht die Reise hin? Ich habe hier mal einen Screenshot gemacht von Runway ML. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die haben vor 2-3 Wochen oder so ihre Gen 1 Release. Die sind, ich sage jetzt nicht Teil des Bösen. So böse finde ich die gar nicht. Aber die kommerzialisieren halt alles. Und da sieht man nur mal eben, was es alles schon für tolle Features gibt. Also man bekommt diese Tools, die ich jetzt hier heute auch so zeige, eben aktuell nicht in einer ganzen Pipeline einfach irgendwo. Aber man bekommt alle diese Elemente, die ich zeige, die sind jetzt nichts. Was man, also so Image-to-Image-Modelle oder Text-to-Image-Modelle, das sind alles Dinge, die gibt es, die sind out there und die werden mehr und mehr zugänglich gemacht. Jetzt schaue ich mal, ob da wieder unser Video fertig ist. Ah, auch schon wieder fertig, perfekt. Wir hatten ein im Stil von Frida Kahlo, da müsst ihr jetzt natürlich sagen, ob das passt, ich kenne sie ja offensichtlich nicht. Und da wir wollten Bäume, Trees, Fox und Street. Okay, irgendwas hat er abgeschnitten, Street hat er jetzt überhaupt nicht gezeigt. Das wäre jetzt so ein klassisches Ding, wo man mal reinschauen müsste, ob ich ihm vielleicht nicht genügend Zeit gegeben habe, das zu entwickeln oder so. Aber genau, ansonsten freut mich, dass das Frida Kahlo offensichtlich ein bisschen getroffen hat. Genau, jetzt kommen wir mal zum Hauch Introspektion und was ist besser als so ethische Sachen zu machen als Memes. Wir denken uns natürlich auch so, ja, komisch, jetzt bei den aktuellen Videos, die man hat, da würde jeder von euch mir wahrscheinlich zustimmen, wenn man sagt, okay, die kann man jetzt direkt als Fakes oder als nicht real erkennen. Aber was heißt denn diese ganze Geschichte über Kreativität und Künstler, die ich auch eingangs gesagt habe, was heißt denn das? Also ja, wir benutzen das als Tool, aber ist es wirklich nur noch ein Tool oder an welcher Stelle ersetzt es irgendwen? Also zumindest wir, wenn wir sonst darüber sprechen, uns begegnet sehr viel Existenzangst von Künstlern und Kreativen, die sagen, ja, aber ist das nicht das einzige Ziel davon, mich zu ersetzen? Und da gibt es überhaupt diesen Begriff des Artists, ne? Also hier steht Generative AI that draws a picture from word prompts, you know, I'm something of a human artist myself. Die Dinger sind natürlich so von dem, was sie machen, also dass man sagt hier, ist es relativ nah dran an dem, was ein Mensch als Aufgabe bekommt, wenn er jetzt irgendwie was malt oder wenn er eine Kunst macht oder so, dann kriegt er vielleicht irgendwie einen Prompt und soll das irgendwie visualisieren oder anders darstellen. Aber sozusagen, ist es sinnvoll, über sowas wie Kreativität und Künstler zu also wer sozusagen, wer bemisst das? Also wir haben da eine Meinung, die ich gerne wiedergeben würde, leider von unbekannt, aber wir sagen quasi, okay, Berechnungen am Computer, die, wenn sie von einem Menschen gemacht werden, als kreativ angesehen würden, das ist Kreativität. Das ist unsere Definition. Wir finden keine andere. Also nur weil etwas von einem Menschen gemacht wird, hat es nicht inhärent einen höheren Wert, als wenn es von einer Maschine gemacht wird. Aber das kann man anders sehen. Also diese Dinge, die entstehen werden in der Zukunft, die immer menschenähnlicher oder vielleicht sogar irgendwann superhuman sind, gibt es sozusagen einen relevanten Maßstab, außer also ein bisschen dieser Turing-Test für Kreativität. Wenn wir nicht wissen, von wem es ist und wir finden es kreativ, ist es dann kreativ? Könnt ihr mal für euch selber beantworten. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar etwas kritischere Sachen. Der eine oder andere wird es vielleicht gesehen haben, den Papst in seiner geilen Jacke oder Trump, wie er verhaftet wird. Sachen, über die meisten von uns wahrscheinlich gut gelacht haben. Es gibt aber ja auch ein Video von vor ein paar Monaten von Zelensky. Da brauchen wir jetzt den Ton nicht unbedingt, aber von Zelensky, wie er seine eigenen Truppen dazu auffordert, aufzugeben und die Waffen niederzulegen. Und das natürlich ein bisschen, also hier würdet ihr wahrscheinlich auch noch sagen, okay, das sieht man jetzt ganz gut, dass das jetzt dass das nicht ganz real ist. Aber ich habe euch ja eben gezeigt, wie so die Temporale und so die Kohärenz besser wird und steigt. Das wird eben bald nicht mehr so sein. Und diese Videos werden sicherlich auch dort weiter generiert werden. Genau. Genau, und jetzt wollte ich noch einmal hier was zeigen. Ich wollte nicht auf so einem ganz bösen Dings halten. Ich wollte euch nochmal hier einen Prompt zeigen, der ganz schön gelungen ist, den wir letztens mal gemacht haben. Da haben wir einfach mal all das, was sozusagen jetzt gerade möglich ist, haben wir eben gesagt, soll uns mal zeigen, wo die Reise hingeht und dann GPT und unsere Pipeline einfach mal machen lassen und gucken, wo es sozusagen uns hinträgt. Ah, schade, dass es nicht im letzten Frame auch angehalten hat, aber es trägt uns in den Space und in die Weiten. Fand ich, also da haben wir quasi das Modell gepromptet und gesagt, es soll einfach mal selber überlegen, wo die Reise für sich hingeht, und es hat gesagt, es geht to the stars. Genau. Also wir befinden uns irgendwo zwischen ethisch unbedenklich Fragezeichen und Videos, die wir selber sehr cool finden, und wir denken eben, es wird in eine sehr coole Richtung gehen. Ich habe noch ein paar mehr Videos mitgebracht, die man sich anschauen kann. Wir können auch noch mal eins machen, aber aufgrund der Zeit würde ich sagen, mache ich jetzt hier einfach schon mal einen Cut und muss dir sagen, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Ja, klaro. Also können wir vor allem mal gucken, wie schnell das dann geht. Ich kann noch mal. Ja, da sag mir noch mal. Okay. Irgendwelche Wünsche für Stories? Nochmal? Cannonball? Curryball. Du kannst probieren, ich weiß ja, ob wir das kennen. King Kong. Und? Mate. Mate. Okay. Das wird eine Challenge. Club Mate. Bin gespannt. Es ist eigentlich meistens am lustigsten, wenn es schief geht. Genau. Ja, die Frage, ich weiß, da steckt ja auch so ein bisschen die Frage unter den unbekannten unteren Künstlern. Also es gibt zurzeit ja einige Prozesse, wo auch die größeren Modelle, auch Stability AI, also für Stable Diffusion, verklagt werden von Leuten, die sagen, ihr reproduziert unsere Kunstwerke. Das, also wer auch immer sich diese Klage ausgedacht hat, ist, der hat nicht verstanden, wie diese Modelle funktionieren, weil wenn man allein schon, wenn man sich logisch überlegt, man lädt ein Modell runter mit 4,8 Gigabyte, ja. Wie um alles in der Welt soll das denn alle diese Bilder abspeichern? So gut können wir nun wirklich noch keine Sachen komprimieren. Was passieren kann, ist, wenn man halt 1000 Mal das gleiche Bild in den Trainingsdaten hat und das ist dann ausgerechnet das, was als Van Gogh gelabelt ist, dann gibt es eine hohe Gemeinsamkeit zwischen dem, was man eingibt, wenn man Van Gogh sieht. Aber so, das ist de facto kein reales Problem. Total. Also der Punkt von Leuten, die jetzt auch im Open-Source-Bereich sagen, so das ist nichts, wo man irgendwelche Royalties zahlen müsste, ist, dass was die Modelle fundamental machen, ist eben nicht diese Bilder abspeichern, sondern sie lassen sich von denen inspirieren. Jetzt kann man sagen, inspirieren, ja, wie soll das jetzt funktionieren? Aber im Grunde ist es so. Ja klar, also da hast du vollkommen recht, das ist erstmal ein Problem und da wird auf jeden Fall auch Schmuh betrieben. Letztens kam ein geiles Modell raus, das gute visuelle Qualität hatte, aber es hatte in jedem generierten Bild erstmal dick Shutterstock unten drin. fragt man sich, wo die Bilder herkamen fürs Training, ne? Also bei sowas würde ich sagen, ja, vollkommen legitim, aber wenn man jetzt erstmal sagt, genau, aber wenn man jetzt normale Bilder, an denen man die Rechte auch hat, hoffentlich, wenn man damit was trainiert, dann kopiert man diese Bilder eben nicht, sondern trainiert die Modelle damit nur. Na, das hängt ja davon ab, wer trainiert. Also ich weiß nicht genau, welche Bilder alle die ins Training einbeziehen, aber ja, legitime Kritik an dem Prozess aktuell. Ja, da oben ist noch eine Frage, glaube ich. Ja. Also.
Und ja, aber sei gesagt, der I kommt mir dann immer von vorne mit dem Sinn. Ob wenn du gerade was hast, mit dem Kamera schränkst und nach rechts oder nach links zurück, das ist ja ein Traum auf.
Ja, aber sorry, da habe ich jetzt die Frage nicht verstanden. Okay, genau, die Frage war quasi, ob es nicht ähnlich ist wie Träumen sozusagen, also wenn man diese Kamera schwenks hat, so, dann ist es ja im Traum auch nicht kohärent, wenn man irgendwie an einen Ort zurückkommt. Es gibt bei der KI häufig diese Analogie mit Träumen. Ich persönlich bin manchmal ein bisschen skeptisch, wie gut diese Analogien halten, immer nur zu so einem gewissen Grad. Ne? Also es gibt ja richtig auch so Varianten, wo man so simulierte Welten baut aus einem Traum für die KI und dann trainiert man da drin und so. Das sind Sachen, die brechen immer irgendwo zusammen, diese Analogien. Aber es ist insofern schon ähnlich, als dass es so eine gewisse es hat ein konfuses Element, aber auch was Klares, ähnlich wie in einem Traum, ne? Dass man immer irgendwie ein Objekt kann man irgendwie ausmachen, aber an den Rest drumherum, der ist irgendwie so ein bisschen wabernd und nicht so kohärent. Aber die erste Frage war ja auch mit dem Tanzen, also da kann ich nochmal zurückgehen. Also im Moment ist es sehr, sehr schwierig für uns, kohärente Bewegungen zu machen. Und das mit den Enden, das geht genau in die Richtung. Also in ein paar Monaten, schätze ich jetzt einfach mal, spätestens in einem Jahr, wird man Bewegungen auch drin haben. Im Moment sind es eher Abfolgen von Standbildern. Und wenn man zu sehr beim Prompten forciert, dass da Verben drin sind, sowas wie irgendwer rides a bike oder so, dann wird das meistens einfach gar nicht repräsentiert, weil das fällt dann runter. Also es versteht dann, okay, ich soll ein Bike zeigen, und bei ride ist es vielleicht so, dass die Person nicht daneben steht, sondern noch drauf sitzt, aber man hat jetzt keine Folge von Bildern, die irgendwie flüssig ist. Also das, das klappt noch nicht. Klar, also ich ja, genau, also die Frage ist, war, will man als Künstler überhaupt, dass alles mal besser wird? Kann ich jetzt auch nicht beantworten. Realismus nicht unbedingt besser, aber ich glaube, so unser Bestreben, warum wir das auch machen, ist halt, man wahrscheinlich, was viele, die hier auch heute sind, so ein bisschen teilen, man guckt zum gewissen Grad auch einfach mal, ob es geht und schöpft die Möglichkeiten aus und fragt dann, also wie ihr seht daran, dass ich nicht mal weiß, wer die eine Künstlerin ist, die ihr alle kennt, so, also ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der konventionell super kunstgebildet ist und finde es trotzdem einfach cool, und für mich ist das eben Weg rein in diese Sparte und eher aus diesem Betrachtungswinkel, was geht. Ja. Oh. Die Currywurst ist fertig. So, wir hatten Barbara Kruger, und es soll kommen Currywurst, King Kong, Club Mate. Ich bin so gespannt wie ihr. Barbara Marte am Schluss, sehr gut. Ja, bitte.
Ja, ich habe eine Frage, die auch bei dem Text der Reise kommt. Wir gehen jetzt diese Modelle auf den Stand, das ist ja die 2021, ne, was vor 2021 sozusagen möglich. Und da ist ja das Quellmaterial notwendigerweise menschengeneriert. Wenn ich jetzt mal 5 Jahre weiter denke, wird ja ein signifikanter Teil des Contents, den ich im Internet finde, von der AI generiert sein. Wenn ich dann wieder anfange, AIs zu trainieren, mit diesen Daten, komme ich nicht über die Dauer dann so eine Verbesserung dessen, was als Realität angesehen wird von der AI?
Ja. Also stimmt, es ist ein Punkt, es gibt viele Bestrebungen dahin, das rauszufiltern. Im Moment ist es noch nicht so schwer, mit AI zu erkennen, was AI ist. Das heißt, man baut als Filterprozess häufig ein, dass erstmal eine AI sagt, ist es AI oder menschengeneriert, und dann schmeißt man das weg. Je menschenähnlicher das wird, desto schwieriger wird das. Und gerade bei der Faktualität und so generell bei der Truthfulness, sagen die immer, wird das schwieriger, weil man irgendwann wird die AI vielleicht nicht mehr so gut sein im Unterscheiden, ist es menschengemacht oder nicht. Und dann schleichen sich da bestimmt auch Sachen rein, die Truthfulness-Problematiken erstellen. Es gibt eine von uns, die auch hieran mitarbeitet, Angeli, die macht ihren PhD gerade unter anderem über das Thema so Bias in diesen großen Sprachmodellen. Und das ist ein völlig unterbelichtetes Thema. Also hier in diesem Kreis vielleicht nicht. Also hier ist es eine der Runden, wo man das tatsächlich auch mal auf dem Schirm hat. Aber sonst interessiert das ja eigentlich keine Sau, wenn man mal ehrlich ist. Und es gibt eben total krasse Beispiele. Ich habe letztens eins gesehen, da hat jemand gefragt bei ChatGPT, nenne mir 10 bekannte Wissenschaftler. Und dann kamen, ich glaube, 9 Männer und eine Frau raus. Und wenn man das aber promptet, nenne mir 10 bekannte WissenschaftlerInnen mit dem Doppelpunkt, dann sind es 5. Das heißt, die Modelle sprechen schon irgendwie darauf an. Also die Daten sind da, und da ist auch irgendwie eine gewisse Art und Weise, diese Biases mit richtigen Prompten zu bearbeiten. Aber es ist was eigentlich, ehrlich gesagt, die wenigsten interessiert, weil eben die Qualität des Outputs, die bestimmt alles. Wenn du das nächste neue Modell hast und das ist grafisch halt x% besser als das vorige, dann benutzen das alle, oder in dem Fall jetzt irgendwie bei ChatGPT, da interessiert das eben auch keinen, weil es so viel besser ist als die anderen Large Language Models. Oder ja, also das ist wohl ein Aufruf, ne? Sollten wir uns alle darum kümmern, dass wir ethische und Bias-Fragen mehr beleuchten und die großen Firmen dazu nötigen, dass mehr zu inkludieren und nicht einfach nur die KI mit an sich selber trainieren zu lassen. Da müssen wir Menschen eingreifen, ja.
Welche Rolle müssen der Kunst bei der Meinungsbildung der Gesellschaft künstlicher
bei? Die Frage war, welche Rolle ich der KI-generierten, der Kunst, ach so. Muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja, also ist schwer für mich zu beantworten. Also wir sind ja auch in unserer relativ kleinen Bubble. Das Ding ist jetzt ja außer in Brasilien noch nicht so super populär. und ja, es ist schwer. Ich möchte sagen, sie wäre hoch, aber ich kann es nicht. Ja, also ja. Ist ja eine Bubble-Frage. Also in der Twitter-Sphäre gab es ja eine Zeit lang diese No-AI-Art-Bewegung, wo man sehr stark gegen KI-generierte Kunst gewettert hat. Ich, von Natur her bin ich natürlich nicht der Meinung. Und wie ich gesagt habe, da ist viel Missinformation dabei. Also viele von den Meinungen fußen darauf, dass gedacht wird, es ist Diebstahl. Und diese Bilder, die die Leute hochladen würden, dann eins zu eins so reproduziert werden. Das ist natürlich, ist das falsch? Nichtsdestotrotz sympathisiere ich natürlich mit dem Grundgedanken, dass wenn jemand seinen Lebensunterhalt bisher damit bestritten hat, einfach nur Bilder zu generieren, ist natürlich blöd. Weil das wird man in der Zukunft, also gibt ihm noch maximal 2 Jahre, dann wirst du alle Bilder viel schneller so generieren. Aber du wirst trotzdem Prompt-Ingenieure brauchen. Und das sind Leute, die brauchen künstlerisches Verständnis. Also ich bin da nicht gut drin. Obwohl ich das Modell wahrscheinlich besser verstehe, kannst du wahrscheinlich jeden x-beliebigen Künstler daran setzen, der ist in 2 Stunden besserer Prompt-Ingenieur als ich. Also das ist die Sachen zu visualisieren, die Leute dann wollen, ja. Okay, ja, sehe ich auch so. Also der Kommentar war, würden die Leute nicht offener werden zu so KI-Modellen, wenn man es über den Weg Kunst geht, ne? Und das so benutzbar macht. Ist ja ein Tool, was in die Richtung zielt, da sehe ich auch so. Also wir haben jetzt selten erlebt, wenn wir das gedemot haben für Leute, überwiegend natürlich jetzt privat, aber auch das Feedback, was wir jetzt bekommen von den Leuten, die es jetzt so in der Alpha nutzen, ja, also das ist, glaube ich, es ist schwierig, jetzt irgendwie ein negatives Erlebnis zu haben, weil selbst wenn es das Ziel verfehlt, ist es meistens zumindest lustig oder sehr kaputt. Ne?
Ja, genau. Man kann auch mit analogen oder digitalen Mitteln so viel Misstrauen, dass man mit dem Gegenüber.
Ja, stimmt. Okay, ja, gibt es noch irgendwelche Fragen? Ich sehe keine Hände mehr. Dann nochmal vielen, vielen Dank und genau, macht's gut. Ciao.